so klein, das geht gerade noch. Aber es ist schön, angenehmer so. Markus 9, Vers 14. Heilung eines besessenen Jungen. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?« fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Junge tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation?« sagte Jesus zu ihnen. »Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir.« Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. »Wie lange geht das schon so mit ihm?« fragte Jesus den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der Mann. »Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns.« »Wenn es dir möglich ist, sagst du«, entgegnete Jesus, »für den, der glaubt, ist alles möglich.« Da rief der Vater des Jungen, »Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben!« Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. »Du stummer und tauber Geist«, sagte er, »ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein.« Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, »Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben?« Jesus erwiderte, »Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet und Fasten.«
Machen wir es paritätisch. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass dein Wort jetzt jeden Einzelnen hier im Raum erreicht, auch mich, so wie du es gegeben hast und wie es für jeden persönlich nötig ist. Heiliger Geist, du öffnest Ohren und Herzen und du wirkst auch das Weitersagen von dem, was aus dem Wort Gottes gehört wurde. Dafür danke ich dir und bitte dich jetzt um deine Hilfe und deine Unterstützung für diesen Abschnitt im Gottesdienst. Amen. Thema ist Glauben und Glauben wird auch oft so benutzt als Zuversicht, als Grundlage, als Überzeugtsein oder Vertrauen, egal was wir so an Gedanken zu Glauben haben. Glaube zeichnet Kinder Gottes als Bürger des Reiches Gottes aus. Er bringt Gottes Realität in unsere Umwelt, wo die Bibel sagt, dass der natürliche Mensch gar nichts wahrnimmt von Reich Gottes. Wenn aber Glaube aktiv wird, wird Reich Gottes real. Das war übrigens gerade eine Lesung. Es ist nicht der Predigttext. Aber irgendwo liegt es mir auf dem Herzen, dass uns auch im Gottesdienst immer längere Abschnitte der Bibel vertraut werden. Ja, ich kenne das, manchmal kommt man auch nicht regelmäßig zum Bibellesen. Auch wenn man Pastor ist, da ist so viel auf einmal drumherum und abends ist man dann im Bett und dann ist gut, wenn man wenigstens einmal Wort Gottes am Sonntag im längeren Abschnitt mitbekommt. Glaube, ein vielverwendetes Wort. Wenn ich jetzt die Frage hier stelle, wer glaubt, dass es einen Gott gibt? Ja, alle, ne? Wer glaubt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, dass Gott noch heute heilt? Na ja, ich bin in einer pfingstlich-charismatischen Gemeinde. Oder was wir jetzt eben gehört haben, dass auch Dämonen Menschen verlassen müssen. Da wird es schon weniger, ich sehe es. Ja? Nun, du glaubst, dass es einen Gott gibt. Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Nicht von mir, sondern Jakobusbrief 2, Vers 19. Nochmal, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Das klingt schon fast wie so eine Rüge vom Lehrer vor der versammelten Schülerschaft, ne? Und das ist aber im Wort Gottes drin, das zu uns redet heute Morgen. Glaube, dass es Gott gibt, ist in diesem Sinne mehr für Wahrhalten. Ja, ja, das ist so, das ist eine Tatsache. Genauso wie man sagt, okay, es gibt heute noch Wunder und Zeichen und Dämonen werden ausgetrieben. Ich habe da auch Bücher drüber gelesen. Das ist richtig. Für Wahrhalten, Richtigkeiten sind noch lange kein Glauben, sondern es sind irgendwo Dinge, die wir im Kopf haben, aber ohne Auswirkung. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es einen Grundglaube gibt. Den reiße ich nur ganz kurz an, weil ich heute keine Predigt zur Entscheidung für Jesus Christus halten möchte. Aber wer sich für Jesus entschieden hat, weiß, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen. Wir haben da auch in der Lobpreiszeit von gesungen. Hat für uns Erlösung gewirkt. Und weil ich daran glaube, bin ich Kind Gottes und habe das Zeugnis des Geistes Gottes im Inneren, dass ich Gottes Kind bin. Und das, diese Gewissheit, ich bin es, ist Glaube. Diese Gewissheit, dass Jesus mich erlöst hat, ist Glaube, weil es Substanz im Leben ist. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Kann ich natürlich auch irgendwo in einem Buch lesen. Und ja, ja, das kann für jemanden anders sein. Aber dann ist es kein Glaube von mir. Wer glaubt und getauft ist, soll gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das war ein erster Satz, den mir Otto Künstler in Köln-Porz, der damalige Pastor, so richtig ins Herz gesprochen hat und hat gesagt, beim Nichtglauben ist die Taufe schon gar nicht mehr erwähnt. Glaube und Taufe gehört einfach zusammen. Ja, weil der, ich habe ja im letzten Gottesdienst gepredigt, weil Taufe im Grunde genommen meine Unterschrift auf diesem göttlichen Angebot, du darfst gerettet werden, ist. Und Jesus gibt solchen, die glauben, einen Auftrag, der bis heute durchgeht. Wir können das alle selber nachlesen in den verschiedensten Missionsbefehlen. So ist die Frage heute Morgen, die ich mir stelle und die jeder Einzelne sich auch stellen darf, wenn er denn möchte. Habe ich Glauben im biblischen Sinn? Und das ist existenziell, das ist wichtig. Denn ohne Glauben, Hebräer 11, Vers 6, wer mitlesen möchte und seine Bibel da hat und glaubt, dass aus dem Wort Gottes auch Glaube erwächst. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm, gemeint ist Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also es ist dieser Glaube, dass Gott eine Beziehung zu mir möchte und dass ich darauf antworten darf, indem ich auch diese Beziehung will und glaube. Weitere Stellen. Ich habe heute Morgen mehr Stellen auch der Technik angegeben. Wer jetzt nicht im Einzelnen mitkommt, ein kurzer Hinweis, die Predigten werden in der Regel aufgenommen und können auf unserer Homepage noch einmal nachgehört werden, wenn nicht gerade eine technische Schwierigkeit dazwischen kommt. Die weitere Stelle, Jakobusbrief 2,26. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, so ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glauben. Das heißt, wenn ich nicht in Aktion komme, dann kann ich zwar glauben, Gott hat mir vergeben, ich bin Gottes Kind, ich bin glücklich, ich fühle mich froh, ich preise Gott über meine Erlösung und freue mich, dass es so viele heute Morgen hier im Raum gibt. Ihr merkt, ich bin ein bisschen ironisch, ja? Aber wenn das keine Auswirkung hat, hinein in diese Welt, hinein in die Umwelt, dann ist der Glaube nach Gottes Urteil tot. Nicht nach Urteil von Norbert Ossendorf. Ja? Oder Jakobusbrief 2,24, zwei Verse vorher. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Nochmal, Glaube in Gottes Augen ist nur dann richtiger Glaube, im Licht des Wortes Gottes, wenn es ein tätiger Glaube ist. Wenn wir jetzt eben von dem Licht gesungen haben, das in unsere Dunkelheit scheint, dann ist es, dass Jesus heute Morgen, er ist hier, ich bin überzeugt, er ist Realität in diesem Raum, ich bin überzeugt, auch der Heilige Geist ist hier und der Vater. Und sie scheinen auf uns und beleuchten uns und sehen unser Leben so, wie es ist im Lichte Gottes. So ist die Fragestellung, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung der Predigt. Also, was habe ich in letzter Zeit im Glauben denn getan? Und ich kann das nicht für euch beurteilen. Ich kann nicht sagen, Maria, also ich beurteile, du bist eine gute, gläubige Frau. Geht nicht. Ja, ich kann nicht sagen, du bist ein guter Christ, weil ich schaue nicht hinein in die hintersten Winkel deines Lebens. Das darfst du dir von Gott zeigen lassen. Und wenn du es tust und dann merkst, hier ist etwas, wie Antje sagte, ich versuche diese Mauer, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, im Glauben wegzudrücken und stelle fest, ich habe die ganze Zeit etwas gemacht, was vergeblich ist, was mit Glauben und mit Glaubenstun nichts zu tun hat, dann ist das eine heilsame Erkenntnis. Glaube, der Ursprung ist Jesus Christus. Hebräer 12, 1b bis 2a. Du kannst ruhig die ganzen Verse an die Wand werfen. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir biblisch glauben wollen, müssen wir uns mit Jesus Christus beschäftigen. Müssen wir mit ihm reden, müssen ihn fragen, ja, was steht denn an? Denn Jesus schenkt uns den Glauben. Er hat selber Glauben vorgelebt. Er erduldete das Kreuz, damit etwas Wunderbares in diese Welt hineinkam, nämlich die frohe Botschaft, Mensch, du kannst wieder in Verbindung mit Gott kommen. Die Trennung ist aufgehoben, wenn du glaubst an den Namen Jesus Christus, so wirst du gerettet werden und kommst nicht ins Gericht. Und genauso dürfen wir mit dem, was Jesus vorausgesagt hat, das Kreuz tragen. Ich habe viel jetzt die letzten Tage gelesen und auch gestern, wie ich bin ein bisschen rund und raller gelaufen, weil ich die Predigt nicht gepackt kriegte. Ich habe gelesen, dass Glaube und Kreuz tragen, also Leiden, Widerspruch erdulden, zusammengehören. Glaube hat mit Schmach zu tun. Mit Widerspruch nochmal und Ausdauer und nicht müde werden. Es ist ein lebenslanges Langzeitprojekt. Klingt ein bisschen komisch, ja. Aber wir sind da nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur ein Jahr gefordert, sondern was hat es für Auswirkungen auch noch in 10 Jahren? Ich habe mal ein Buch gelesen von Wilkerson, da stand drauf müde geworden. Und dann dachte ich mir, ich war jung bekehrt, ja, wie kann ein Christ müde werden? Wie kann er sagen, das ist schon gar nicht mehr, dann sind wir einem Prediger, der lange im Glauben war, über den Weg gelaufen in Wuppertal, wo die Familie meiner Frau sagte, das ist ein toller Prediger. Und wir kamen dahin und erwarteten, dass der in unser Leben glaubensvoll reinpredigte. Was machte er? Er jammerte über die Brüder in Wuppertal und dass die Allianz nicht mehr wäre, was die Allianz ist. Und alles wäre ja so schrecklich. Geschwister, glaubt mir, Schwierigkeiten kommen und manche Christen sind nicht so, wie manche Christen sein sollen. Aber das ist nie und nimmer eine Ausrede, warum ich nicht im Glauben handeln soll, oder? Widerspruch gibt's, aber nur dann, wenn ich von Jesus Christus rede, wenn ich in seinem Namen handle und in Aktion komme. Welche Werke soll ich denn im Glauben tun? Was ist es? Ich erspare euch nicht zusätzliches Bibelstudium, denn das ist auch eine Sache im Glauben, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und uns daraus Gewissheiten mal rauslesen. Aber das Erste, was uns einfällt, was sollen wir im Glauben tun? Was sagt Jesus, was wir tun sollen? Bitte? Freundlichkeit zu jedermann. Lest bitte Bibel, vielleicht nächste Woche mal so immer das letzte Kapitel in den Evangelien, so geht hin. Sagt das Evangelium, die frohe Botschaft jedem weiter. Macht sie zu Jüngern, lehret sie halten, alles, was ich euch geboten habe, hat Jesus gesagt. Das ist jetzt so ein Potpourri aus allem Möglichen. Ja? Wir haben einen Auftrag und Glauben heißt, diesen Auftrag umzusetzen. Glauben heißt auch beten für mehr Glauben. Wir haben jetzt eben den Text gelesen, wo die Jahreslosung drin ist. Ja? Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, diese Art der Dämonen fährt nur aus durch Beten oder dann ist das, je nachdem wie die Übersetzer verschiedene Schriften zur Übersetzung herangezogen haben, auch Beten und Fasten. Ich persönlich glaube, dass die aus einer Glaubenserfahrung, dass Beten und Fasten gemeint ist. Manchmal hilft Fasten, im Gebet näher zu Gott zu kommen. Ich habe festgestellt, wenn man fastet, kann man viel einfacher Bibel lesen und viel längere Passagen. Sonst werde ich beim Lesen manchmal so müde. Geht das euch auch so? Ja? Herr, Glaube, hilf meinem Unglauben. Als wir uns darüber unterhalten haben als Ehepaar, sagte meine Frau, das ist ein herausforderndes Wort an die Christenheiten. Was ist denn da jetzt gemeint? Glauben die tatsächlich noch daran, dass heute Menschen von bösen Mächten ergriffen sein können? Dass böse Mächte tatsächlich auch Einfluss nehmen aus der himmlischen Welt in unsere Politik heutzutage? Vieles, was zurzeit abläuft, nach meiner Überzeugung, auch mit den Rechtsradikalen, ist nicht erklärlich, wenn wir nicht die Macht in den himmlischen Regionen dazu nehmen. Glaubst du, dass es Befreiung gibt? Glauben wir das wirklich? Wenn ich jetzt frage, hier, so, wir sind ja unter uns, ne? Wann hast du das letzte Mal eine Austreibung von Dämonen erlebt durch deine eigene Hand? Okay. Ich habe Meldung gesehen, ich habe aber auch die Nichtmeldung gesehen. Was machen wir oft als? Wenn wir das merken, wir treten so einer Macht entgegen und können nicht. Oder noch schlimmer, glauben nicht mehr in den Gemeinden daran, dass sowas passiert, dann fängt man an zu diskutieren, oder? Warum das heute nicht mehr so ist, gibt Erklärungen, warum das eben anders sein muss. Und nichts anderes haben die Jünger getan in der Geschichte. Sie diskutierten mit den Theologen der damaligen Zeit, den Schriftgelehrten. Und dann ist es gut, wenn man dann alles hinter sich gelassen hat, nochmal zu Jesus zu gehen und fragen, Jesus, warum kann ich das nicht? Warum können wir das nicht, wenn wir zum Beispiel als Team von Jüngern gehen? Warum geht das nicht? Und die Antwort kommt von Jesus, dass wir auch da beten und fasten dürfen. Es kommt eine Zeit für jeden Christen nach seiner Entscheidung für Jesus Christus, wo die Frage zu handeln ins Glaubensleben tritt. Ich bin gleich zu Ende. Ich merke, ihr werdet müde. Ich glaube, Jesus Christus stellt jedem die Frage, willst du mir nachfolgen? Auftrag und Sendung sind die Folge davon und die Ausrüstung mit der Kraft für den Dienst ebenfalls. Das heißt, wichtig ist, dass Jesus uns ins Herz reden kann und sagen, geh. Oder die Frage stellt, wie ist das? Weide meine Schafe. Kennt ihr diese Geschichte? Sodass ich immer wieder auch konfrontiert werde mit der Frage aus der göttlichen Welt, was machst du? Und das kann ich wieder nicht für dich beantworten, es sei denn, der Heilige Geist würde ein prophetisches Wort geben. Ansonsten darfst du heute Morgen dir die Frage stellen, wo bin ich im Moment immer angesprochen und angepiekst? Was sollte ich denn tun? Ja? Und dann gibt's negative Auswirkungen. Dann mache ich die ersten Erfahrungen und dann merke ich plötzlich, es geht nicht weiter. Eine der schwierigsten Probleme im Glauben ist Routine. Ja, das hat mal so geklappt. Ja, und dann machen wir das mal nach. Ich erinnere mich noch, da war mal eine Zeit, eine Bewegung. Da war es richtig toll, wenn im Gottesdienst Menschen umfielen, im Gebet. Ja? Das habe ich schon vorher erlebt, bei uns in Köln-Porz im Gottesdienst war so eine Erweckung, aber 10 Jahre später kam diese Umfallwelle. Ja? Ich will es mal so nennen. Ja? Das fing geistlich an, Menschen sind umgefallen. Aber wisst ihr, wie ich mich geärgert habe, als ich dann mal nach vorne ging, das war ein namhafter Prediger, wir waren in einer großen Sporthalle und jemand hatte mich mitgenommen, da hatte man auch Karten teuer verkauft, um den Prediger zu hören. Und dann betete er und dann solltest du umfallen, ja. Du hast richtig, ja, also... Genau das. Und ich denke, ich will doch nicht umfallen, weil der mich schubst. Ich will umfallen unter der Kraft Gottes. Ja? Merkt ihr, es kann passieren, wenn etwas durch den Geist angefangen wird, dass wir meinen, darin weitermachen zu müssen. Und Gottes Geist sagt, nee, Mose, jetzt nicht den Felsen schlagen, sondern reden. Mose hatte nämlich das Problem, dass er schon wusste, was angeblich Gott wollte und hat dann doch das Falsche gemacht. Ja? Also auch da im Gespräch mit Gott bleiben, was ist denn jetzt geistlich dran? Und da ist Jesus wiederum das Vorbild der Anfänger und Vollender des Glaubens. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Johannes 5, Vers 19. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das ist dieser Blick hinein in die Himmelswelt, in das Reden des Vaters ins Herzen, das möchte ich. Morgen kommst du an einem Mann vorbei, der auf einem Baum sitzt. Und dann sag ihm, heute muss ich zu dir kommen. Wie wusste das Jesus vorher? Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Aber Glaube muss dahin kommen, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. Denn durch Glaubenshandlung wird Gottes Reich sichtbar. Mein Sohn hat mir eine Lehre gesagt. Er hat gesagt, er war auf einer Konferenz und dann hat man gesagt, ist Gottes Handeln, wenn es hier sichtbar wird, übernatürlich? Nee, für Gott ist es das Natürlichste der Welt, wenn sein Reich hier sichtbar wird. Und so sollte auch für uns es nicht übernatürlich sein bei den Dingen, die wir oft so als übernatürlich hochheben. Schlusspunkt, diese Predigt erwartet eine Antwort. Ich mache jetzt keinen Aufruf, sondern die Antwort gibst du und gebe ich mir selber, indem wir auf das Wort eingehen nächste Wochen und handeln. Armen das Evangelium verkünden, Kranke heilen, Dämonen austreiben, gegen allen Widerstand. Ingolf Elzel hat mal erzählt, auf einem Pastorenfrühstückstreffen, welche Widerstände anfingen, als man über Dämonenaustreibung predigte. Und auch handelte, da war plötzlich Presse und sämtliche nichtgläubigen Christen, die Widerstand übten. Wo Reich Gottes sichtbar wird, ist auch der Widerstand der bösen Welt nicht weit weg. Also die Antwort gibst du dir selbst. Und Gott schaut auf dich mit seinem Wohlgefallen. Und damit wir es nicht so hochkompliziert jetzt anfangen müssen mit Krankenheilung und Dämonenaustreibung, es gibt dann noch eine nette Bibelstelle, auch im Jakobusbrief, die ich aus der Neuen Genfer Übersetzung lese, Jakobus 2 ab Vers 14. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Hier ist der für wahrhalten Glaube gemeint. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Amen.